Himmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Jan Philipp und ich bin euer Host. In unserer heutigen Folge haben wir Christian Fuhrmann zu Besuch. Christian ist Geschäftsführer des Hotels und Restaurants Schwarzer Bock in Ansbach. Er ist alter Herr der akademischen Jägerschaft St. Eustachius zu Würzburg und der VKDST Rhenania Marburg im CV. Christian, schön, dass du da bist.
Ja, servus.
Ja, super, dann fangen wir direkt mal an. Wie alt bist du?
Ich bin 53, Jan-Philipp, ja.
Und wann bist du aktiv geworden?
Da musste ich jetzt vorhin in der Tat mal nachgucken. Es war zu Beginn des Jahres 95.
Und wo kommst du ursprünglich her?
Ja, geboren bin ich in Würzburg, aufgewachsen in Kärnten im Gailtal, bis ich eingeschult wurde. Und die Einschulung war dann in der bayerischen, fränkischen Provinz, im Dreiländereck zwischen Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken im Steigerwald.
Ja, sehr schön. Also ein bayerischer Jung. Was hast du studiert?
Ja, schon. ziemlich wild. Ich habe Politikwissenschaft studiert, ja, gegen viele Empfehlungen.
Ja, sehr spannend. Ich habe auch Politikwissenschaften im Nebenfach bei mir im Bachelor gehabt. Ich finde es ein sehr spannendes Thema. Wie siehst du das denn so mit der schwarz-weiße Darstellung unserer Presse oder auch Wahrnehmung der Öffentlichkeit auf sehr komplexe politische Vorgänge?
Ja, schon schwierig. Also wenn man das Handwerk gelernt hat, dann guckt man natürlich immer nach zwei großen Fragen. Erstens qui bono und zweitens folge der Fluss dem Strom des Geldes. Und dann sieht man, letztendlich ist eine Volkswirtschaft nichts anderes als ein großer Betrieb. Und wenn man das dann mal betrachtet, dann weiß man natürlich, dass das, was uns präsentiert wird, nicht immer mit dem übereinstimmt, was im Hintergrund sicherlich das wahre Interesse ist. Und ist manchmal ein bisschen zäh und aber auch für viele, die jetzt den Medien so folgen und ihren Tag mit ihrem täglichen Tagwerk ausgefüllt haben und da nicht weiter dahinter gucken wollen, auch schwierig zu vermitteln. Deswegen man schweigt und genießt.
Ja, definitiv. Ich beobachte das häufig halt auch in Themen, was die Europäische Union betrifft, weil das ein sehr, sehr großer Schwerpunkt in meinem Studium war. Und da ist die Situation dann auch oft wesentlich komplexer, als wie es dann dargestellt wird. Ne, als würde dann ständiger Ausverkauf stattfinden und die Nationalstaaten geschwächt werden. Aber wenn man sich da reinfuchst in die ganze Thematik, merkt man ja, das ist gar nicht der Fall. Da werden Low Politics abgegeben. Die High Politics werden in der Regel in den Händen gehalten. Weil sonst hätten wir auch zum Beispiel eine europäische Verteidigungsarmee. Die gibt's ja nicht.
Ja. Ja, also ich habe mal was ganz Interessantes erlebt. Ich durfte bei der Hans-Seidel-Stiftung ein Spiel spielen namens Polis. Das wurde angeblich für die Bundeswehr mal entwickelt. Das ist sowas wie Risiko, wo eine große Weltkarte da ist, allerdings auf politischer Ebene mit vielen, vielen Faktoren. Und es waren Teams mit Verteidigung, Wirtschaft, Staatslenkung, verteilt über die ganze Welt. Und wir haben das, glaube ich, 3 Tage lang gespielt. Das war in Wildbad Kreuth, waren wir da einquartiert. Und unsere Ergebnisse sind dann mit anderen Ergebnissen in so einer richtigen Feldforschung. Dieses Spiel wurde hunderte Male gespielt mit verschiedenen Rahmenbedingungen. Und es kam eigentlich immer das Gleiche raus. Also ich spreche jetzt von den 90ern, wo ich das gespielt habe. Und das war ja gerade aktuell Niedergang des Ostblocks. Und es kam immer raus, dass Russland mit dem Rücken zur Wand steht, aus Verzweiflung Waffen und Know-how Richtung nahe Mittlerer Osten verkauft. Dort dann ein Flächenbrand entsteht, den die Amerikaner zum Handeln zwingt. Und der lachende Dritte sind letztendlich Lateinamerika und China. Und manchmal entdecke ich mich wieder und sage, oh, das hast du schon mal erlebt, das hast du durchgespielt, ja.
Ja, sehr spannend. Und welchen Abschluss hast du letztendlich erreicht?
Ich bin Diplom-Politikwissenschaftler an der Universität Marburg.
Ja, spannend. Und wie kommt es, dass du dann letztendlich jetzt Hotelier und Restaurant-Geschäftsführer geworden bist? Also wie kam da der Switch?
Das ist eher gut, meine Eltern... Mein Vater hatte eine Werbeagentur und aber noch richtig oldschool mit Satz und Lithografie und allem drum und dran, noch völlig unelektronisch, und hat da die bayerischen Staatsbäder in Rhön betreut und also Bad Bocklet, Bad Kissing und so. Und als es mit dem Desktop-Publishing anfing und ein PC gestartet hat, oder der Apple war es ja damals oder auch heute noch in der Printbranche, hat er gesagt, nee, da bin ich zu alt dafür, ich verkaufe mein Unternehmen und kaufe mir ein Hotel. Weil ich habe Hotels immer beraten, also früher hieß es Werbeagentur, aber im Prinzip war das auch eine Beraterfirma. Und er hat gesagt, wenn ich die beraten kann, kann ich auch eins leiten. Und so bin ich da irgendwie reingerutscht. Und ja, da habe ich immer wieder ausgeholfen. Das war bei Würzburg. Und dann entstand irgendwann der Wunsch danach, weil ich dann irgendwann aus dem Unternehmen rausgegangen bin, habe eine Zeit lang mitgeholfen und bin dann zuerst zu meiner damaligen Freundin gezogen, also heute Frau, nach Stuttgart, dort zu einer Unternehmensberatung gekommen, die Projektmanagement für die Automobilbranche macht, also völliger Quereinsteiger. Und die haben mich dann zur Continental AG geschickt nach Hannover. Und dort bin ich relativ lange geblieben und irgendwann war es mir zu viel, um die Welt zu fliegen. Also mein letzter Titel war Vice President Export Sales. Das heißt, du kennst fast alle Flughäfen der Welt, aber siehst deine Familie nicht mehr. Und ja, dann war das Hotel hier zu verkaufen und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir. Ja, war eine spannende Zeit. Mhm.
Das ist cool, wenn man dann die Möglichkeit hat, dann so einen Familienbetrieb dann praktisch da wieder aufzubauen. So. Ein schneller Shoutout und Danksagung an das Team von Corpomeme. Die heutige Sendung ist euch gewidmet. Danke für eure großartige Unterstützung und das Teilen von Stories, die zur Verbreitung des Podcasts innerhalb der Verbindungsszene sehr stark geholfen haben. Ich möchte jeden Einzelnen im Team danken. Ohne euch wäre Corpomeme nicht so erfolgreich. Vor allem auch danke für die letzten 10 Jahre, was ihr da an Zeit und Energie reingesteckt habt. Ihr seid die Helden hinter den Kulissen. Danke für alles und nun zurück zum Talk mit Christian.
Ja, also muss man wirklich sagen, aufbauen. Ich meine, einen laufenden Betrieb, der satte Gewinne abwirft und super dasteht, den kriegt man so gut wie nie. Und ja, klar, das Haus war ziemlich desolat und wir haben da schon gewisse Chancen gesehen und haben gesagt, das wollen wir jetzt machen. Und meine Frau ist auch diejenige, die das von der Pike auf gelernt hat. Ich habe das zwar immer mitgemacht und ein bisschen mitbetrieben. Ich weiß nicht, in der Schule habe ich irgendwie beim Hausmeister mein Brötchenverkauf mitgemacht, später bei diversen Schulfesten Tontechnik oder Confrontier gemacht und ein bisschen Catering gemacht und so. Also da waren wir immer ein bisschen als Schüler und Student dann auch mit dabei. Ja, und wer eine Verbindung ist, der weiß, wie man Leute versorgt und bewirtet. Und aber sie ist diejenige, die in der Schweiz auf einer Hotelakademie war und ein Diplom hatte in Hotel Operations und Hotel Management von einer sehr renommierten Schule und dann 15 Jahre im amerikanischen Konzern. Die weiß, was sie tut. Ja.
Und du ja auch, oder?
Ja, durchaus. Also ich glaube schon, wir sind schon kein schlechtes Team.
Das ist cool, wenn man sich da so ergänzt. Dann bringt jeder seine Superkräfte mit.
Ja, es gab so eine witzige Situation. Es gab zwei Dinge, wo jeder von uns mal einen Bock geschossen hat. Ich habe mal auf der Suche nach irgendwelchen Zahlen, habe ich die Buchhaltung von einem kompletten Jahr gelöscht. Das fand sie nicht witzig. musste alles wieder eingeben. Und im Gegenzug dazu waren wir irgendwann mal auf Google verschwunden. Wir waren einfach weg. Und das ist natürlich schon wirtschaftlich mit Folgen. Und ich habe also alles Mögliche versucht. Ich habe Agenturen beschäftigt und so weiter. Und irgendwann kriege ich eine Werbekarte von Google und da ist endlich eine Telefonnummer drauf, weil ruf mal Google an, ne? Kriegst ja keinen. Und dann rufe ich den an und sage, ja, ich würde schon gerne Werbung schalten, wenn wir da wären. Und da sagt er, long story short, meine Frau hat uns auch in Google eingetragen zum zweiten Mal und mit einer Doppeleintragung wirst du einfach abgestraft durch Löschen. Und dann haben wir beschlossen, jeder kriegt seinen Bereich, wir haben zwei Schreibtische nebeneinander und wenn es mal konkurrierende Aufgaben sind, dann müssen wir uns gründlich absprechen.
Sehr schön. Könnt ihr dann, macht ihr entweder klassisch oder agil dann diese Projektabsprache?
das kommt drauf an. Also ich finde es klassisch, meine Frau bestimmt, wann es agil wird.
Super, dann lass uns noch mal ein bisschen über deine beiden Bünde sprechen, den St. Eustachius in Würzburg und die Rhenania in Marburg. Was sind die jeweiligen Farben deiner Bünde?
Rhenania blau-weiß-rot und die Eustachen grün-gold-rot und Rhenania mit silberner Perkussion, Eustachen mit goldener.
Sehr schön. Ja, dann lass uns doch mal über deine Zeit als Kooperierter sprechen. Wie bist du denn damals in deinem ersten Bund aktiv geworden?
Ja, eigentlich bin ich gar nicht in meinem ersten Bund aktiv geworden, sondern im Bund vor meinem ersten Bund. Ich bin nach Marine- und Hotellehre nach Bamberg gekommen zum Studium. Und eine Abiturfreundin hat mich mitgenommen nach Erlangen des Öfteren zu den Ansbachern, also zum Kornoldia. Und die haben mich auch heftig bekeilt und es hat mir wirklich gut gefallen. Es ist eigentlich schade, dass es nicht geklappt hat. Aber die Problematik war einfach, ich war in Bamberg und das wären halt irgendwie 45 oder 50 Minuten Zugfahrt gewesen, plus nochmal zur Feldkirchenstraße, zur Uni raus. Und da hab dann doch die Vernunft gesiegt über den Wunsch, Arnolde zu werden. Und dann habe ich mich in Bamberg umgeguckt und das kann man kaum glauben, in Bamberg gibt es ein schwarzes Brett für Verbindungen. Und zumindest gab es es damals. Ja, da gab es halt nicht viel und neben irgendwie einer katholischen Burschenschaft und einem UV, der aber quasi nicht mehr existent war, gab es eben den CV, die Fredericia. Da bin ich dann aktiv geworden, habe dann sehr schnell festgestellt, die Ansbacher in Erlangen und die Fredericien in Bamberg sind schon definitiv was Unterschiedliches, ohne jetzt irgendeine Wertung abzugeben. Und dann wollte ich die Uni wechseln und es war ganz witzig. Im CV gibt es da so eine gewisse Hackordnung. So die ersten 10 und dann gibt es so ein paar Bünde, die sich als ganz steil betrachten. Und bei der Fredericia hieß es dann immer, ja, die ersten 10 und also ganz fürchterlich und zu Kneipen trinken die quasi immer nur fassweise alles aus und fressen kleine Kinder und sind Hooligans, ja, die Berserker der Kooperationsszene. Und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, ja. Und dann habe ich natürlich erstmal beim anderen Bund in Marburg angerufen und habe gesagt, wie schaut's denn aus? Einführungswoche, hättet ihr irgendwie ein Zimmer oder so? Und die haben gleich gesagt, nö, alles voll und auch irgendwie kein Bock. Und dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen als junger Mensch, habe dort angerufen bei den schlimmen Renanen und dann sagt eine, ja, nee, klar, überhaupt kein Problem, bring halt einen Schlafsack mit, keine Ahnung, ob wir noch was frei haben, kriegen dich schon unter. Und das fand ich ziemlich sympathisch und da bin ich dahin und in der Tat hatte ich durch Zufall dann auch noch ein Zimmer frei. Ja, und so bin ich dann auf dem Haus gelandet und nach 4 Wochen war mir klar, ich lege das Fredericienband nieder und nehme das Renanenband auf. Ja. Und so bin ich da gelandet bei dem Bund.
Ich meine, die Hochkartelle, die sind ja auch immer spannend. Denn die sind ja auch super nett. Also ich kenne die KV Suevia Berlin sehr gut und die KDSTV Burgundia Leipzig Düsseldorf ja auch. Und ich meine, die haben halt auch viel Tradition und da geht halt auch immer viel. Ne? Und da wollen halt auch viele ZMer auch immer hin. Und das ist dann immer ein spannender Austausch, vor allem in der Aktivitas.
Ja, ich glaube schon. Aber es sind auch Scheuklappen. Das darf man natürlich nicht vergessen. Gerade wir sind ja noch im Marburger Kreis. Wir haben in Marburg das Problem. Wir sind katholisch und konservativ. Wir waren, also in meiner Zeit bei Renania wurde erst geendet, dass es VKDST, dieses D von wirklich deutsch im Sinne von einem deutschen Pass, geändert wurde. Also wir hatten einen Schweizer Gardisten, der wollte bei uns Mitglied werden und den hat man abgelehnt, weil er einen Schweizer Pass hat. Wir haben in der Zwischenzeit einen Franzosen als Mitglied, weil wir gesagt haben, wer sich für die deutsche Kultur interessiert, also ist ein Interessensparagraf jetzt, der kann Mitglied werden, das finde ich sehr sinnvoll. Dieser Marburger Kreis ist natürlich jetzt, wenn man jetzt paar so Alpha-Tiere zusammen in den Käfig sperrt, dann ist es natürlich eine brutale Sauferei, weil gerade bei den Jungen jeder mal zeigen will, dass er der Steilste ist und Gemäße sind langweilig und nur Räffchen sind geil und als alter Herr würde ich mir heute eine Ringkneipe vom Marburger Kreis, glaube ich, nicht mehr geben wollen. Das ist halt schwierig, wenn du dann irgendwo anders hinkommst und dann das gleiche Benehmen an den Tag legst. Ich sage jetzt irgendwie, du gehst zu Serafina Lippstadt und trittst dort so auf. Das kann man nicht bringen. Und das macht es natürlich auch ein bisschen einseitig, leider Gottes.
Ja, definitiv. Das ist, das macht es dann schwierig. Und die Leute bleiben auch auf der Strecke meistens, wenn da so eine Dynamik herrscht, wenn dann immer gesoffen wird, oder?
Ja, also ich glaube mir, jeder hat in seinem Bund ein, zwei Chor oder Bundesbrüder, wo er sagt, da ist es nicht so richtig gelaufen, vielleicht hätten wir früher mal Einfluss nehmen sollen. Aber das haben wir woanders auch. Also ich glaube, Menschen, die ihr Leben an der Theke verbringen wollen, die werden das finden, egal ob sie kooperiert sind oder nicht. Aber man kann es eben manchmal nicht schnell genug durchschauen und dann entweder zu sagen, komm, wir coachen dich und bringen dich mal in die richtige Richtung. oder sagen, okay, vielleicht passt er dann auch nicht so zu uns. Und dann muss man entweder hinterher irgendjemand durchziehen oder eben sehr spät harte Entscheidungen treffen. Ich glaube, da gibt es keinen Bund, der davon ausgenommen ist. Das ist durch alle Kooperationen hindurch, ja.
Würde ich so unterschreiben, definitiv. Lass uns nochmal auf den Punkt eingehen hier mit dem Interessensparagrafen bei euch. Wir sind hier, also ich bin ja Burschenschafter und bei uns im Bund ist es auch so, wir haben auch so einen Paragrafen bei uns eingeführt, dass der deutsche Pass da nicht ausschlaggebend ist und wir haben jetzt de facto einen Norweger bei uns mit im Bund und einen Franzosen und die beiden Jungs, die, das sind Hardcore-Deutsche, die Kultur, die Geschichte lieben und sich halt auch auf eine Art und Weise einbringen, dass das, finde ich, sehr bereichernd ist. Und ich finde, das ist aber, glaube ich, auch ein Umdenken, was in einigen Bünden passiert. Zumindest, wenn es der Dachverband nicht vorgibt.
Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, wenn wir einfach mal in der europäischen Geschichte ein bisschen zurückgucken, wie flexibel man früher war, ja, muss ich nur mal diverse generelle Feldherren angucken, wo die geboren waren, in welchen Armeen die gedient haben, oder Dombauhütten, wo im Mittelalter die Handwerker von einer Baustelle zur nächsten gezogen sind, quer durch Europa und Kathedralen gebaut haben. Da sind wir mit unseren Nationalstaaten heute schon an einem Punkt angekommen, der eigentlich so abgeschlossen, glaube ich, selten war. Es gab viele, viele Phasen, wo es bunter war. Also bunt jetzt nicht in Linksbund, sondern ja, wo es offener war. Klar war die Gesellschaft immer sehr geschlossen, deine Familie, deine Herkunft, aber du hattest in manchen Bereichen schon durchaus viel Freiheiten, wenn du ein Handwerk konntest oder eine Wissenschaft und bereit warst zu reisen.
Ja. Ja, ich meine, gut, wir haben aber auch heute auch eine hohe Mobilität, oder? Ich meine, auch alleine durch die EU und halt durch den Wissensaustausch, der da stattfindet und durch die offenen Grenzen.
Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, da sitzen wir jetzt ziemlich in der Bubble. Ich meine, die Kooperierten sitzen sowieso in der Blase. Das sagen uns unsere Kinder immer wieder. Wir haben drei Kinder. Es ist manchmal erschreckend. Die können alle durch und saufen oder gehen, das ist kein Problem. Aber sie sagen auch manchmal schon, Papa, du weißt schon, du bist nicht normal. Ja. Und es gibt wenige hier in dieser kleinen Stadt, die so ticken wie du. Und die haben dann auch, so wie du, bunte Hosen an. Und wenn wir uns einfach mal, ich meine, als Jäger bist du auch viel draußen unterwegs und dann bist du mit den Leuten, die irgendwo in einem Dorf aufgewachsen sind, eine Lehre gemacht haben, drei Dörfer weiter heiraten und die ganze Verwandtschaft spielt sich dort ab. Es ist manchmal schon sehr immobil und also uns als Hoteliers tut es manchmal echt weh. Wir sind hier in der westmittelfränkischen ländlichen Gegend. Und die Leute kleben unheimlich an ihre Scholle. Und da hast du, ich sage jetzt in meinem Hotelfach, ein junges Mädel, echt gut, kann was, kann vernünftig Englisch. Und da denkst du, Mensch, und die geht jetzt nach der Lehre raus, die geht jetzt vielleicht, ja, ich würde mal sagen, so 4 Sterne Superior Hotel, einmal nach Österreich. Danach geht sie ins Atlantik, nach Hamburg, dann nochmal aufs Schiff. Und dann macht sie einen Sprung nach Ostasien und wird dort, sagen wir einfach mal Hausdame. Hört sich zwar immer blöd an, Zimmerputzen oder Zimmerputzen kontrollieren, aber ist ein wichtiger Job, der ist super gut bezahlt. Ja, und du findest in den großen Hotels der Welt, vor allem in Ostasien, wo du Arbeitskräfte hast ohne Ende, aber du brauchst Leute, die kontrollieren, die Qualität in der Kontrolle abliefern, irrsinnig viele deutsche Schweizer Österreicher. So, was passiert? Zweites Lehrer, die lernt irgendeinen Typen kennen und dann sagt sie, nee, ich gehe dann doch nach Rothenburg ob der Taube. Ja, da weißt du, das war's mit der Karriere. Ende. Und dieses Kleben an der Scholle haben wir öfter, als wir glauben, wenn wir uns in der Umgebung umgucken. Und wenn wir dann gucken, wer wirklich mal draußen war, dann sind es meistens Leute mit einem hohen Bildungsabschluss und in Wahrheit gar nicht viele. Und das meine ich mit der Bubble. Also da sind wir echt privilegiert.
Ja. Ja, ich meine, wir gehören ja auch zu den bestausgebildeten Leuten formell betrachtet in Deutschland als Akademiker. Also.
Ja, akademisch schon. Wobei, ich meine, du kennst es sicherlich auch, gerade die Jungen, die man noch formen muss, Stiftungsfest und dann ruft dich irgendwie ein Fuchs an und sagt, im Keller stehen noch 30 Liter Erbsensuppe, was tue ich damit? Junge treffen Entscheidungen, ja. Mir egal. Frier sie ein, schmeiß sie weg, verkauf sie, verteile sie unter Armen. Aber da frage ich mich manchmal schon, gerade bei den Jungen, die so aufs Haus kommen, findet man auch viel Unselbstständigkeit. Ja.
Das ist ein guter Punkt, den du da gerade sagst, wo ich gerne mit einer Frage einsteigen möchte. Und zwar, wo siehst du denn heute den Vergleich oder den Unterschied zur jetzigen aktiven Generation verglichen zu deiner Generation? Man hört ja immer, Generation Z ist sehr unselbstständig und möchte immer geleitet und geführt werden und sehr unkreativ in vielen Punkten. Wie würdest du das denn sagen, wenn du jetzt die beiden Bünde anschaust, wo du aktiv bist? Sind die Aktiven austauschbar mit deiner Zeit oder ist da schon ein merklicher Unterschied?
Ja, natürlich ist ein Unterschied da. Das ist auch gut so. Aber ich glaube, der ist gar nicht so groß. Was sicherlich ein harter Einschnitt war, ist Covid gewesen. Mhm. Was auch ein harter Einschnitt ist von Magister und Diplom auf jetzt Bachelor und Master. Da habe ich zwei Punkte. Also zum einen bei der Umstellung auf Bachelor und Master, ich spreche jetzt von der Universität, nicht von der Fachhochschule, ist es so, dass du extrem verschult bist, du bist klarer strukturiert, du musst in jedem Kackfach irgendeine Prüfung schreiben, irgendwelche Credits bekommen. Da haben wir früher einfach vier kleine, vier große Scheine irgendwo hergezaubert, wann auch immer irgendwie. Und zum Diplom bist du nochmal Unibib gegangen, hast dir Vorlesungsverzeichnis rausgeholt und hast dir überlegt, in welchen Vorlesungen hättest du denn eventuell sein können, wenn du nicht gerade am See gewesen wärst. So, und dann hast du noch cross-gecheckt, dass sie sich nicht überlappen, damit die dir nicht einen Strick draus drehen. Und dann hattest du echt ein cooles Studentenleben und hast vielleicht auch vier, fünf Schwerpunkte plus Nebenfächer, sagen wir mal sechs, acht. Da kennst du dich echt aus. Und dann bist du rausgekommen und hattest ein Papier in der Hand. Und heute sind die ja total angestrengt. Ich muss hier was schreiben, ich muss da was schreiben. Die schreiben wesentlich mehr Prüfungen als wir. Und dann hast du dieses Bulimie-Lernen. Das ist eine ganz andere Generation. Die sind nicht so locker. Die sagen nicht, boah, kack drauf, ist morgen nur ein kleiner Schein, lass nochmal um die Häuser ziehen. Sondern die wollen es wirklich machen. Aber die haben alles wirklich einmal gehört. Also wo wir, ein bisschen vielleicht kreativ waren dann im Ausfüllen unseres Studienbuches, sagen wir es mal so, haben die das wirklich getan. Und das sorgt natürlich schon für ein breites Wissensspektrum. Dementsprechend sind die auch nicht mehr ganz so frei und manchmal ein bisschen verplant, ja, wo man sagt, ja, wollen wir nicht, nee, geht nicht, da können wir nicht, hier können wir nicht. Das ist nicht mehr wie früher, wo man auch so viel Aktivität einfordern kann. Eben aufgrund der Studiensituation. Mhm. Und dann haben wir Covid, wo ich schon glaube, dass auch eine gewisse Obrigkeitshörigkeit kommt mir manchmal vor, so wie im Hauptmann von Köpenick, ja, ich folge irgendwelche Direktiven und er fragt so, hast du dich schon mal hinterfragt, wo ist dein ziviler Ungehorsam? Lass doch mal, also ziviler Ungehorsam, jetzt bin ich bei Covid sehr, sehr mutig. Wir waren ja auch bei Covid welche, die sich streng an die Regeln gehalten haben, weil die Strafen eben so hoch waren, aber so zwischendrin kann man schon mal gucken, was geht. Ne? Wir haben hier mal eine Messe gefeiert, wo Kirche verboten war, weil ein Priester bei uns übernachtet hat, der zufällig gerade nach Rom musste. Ja, da muss man halt mal kreativ sein, ne? Wenn der gerade eine Einladung nach Rom bekommt und er muss halt reisen, dann muss der bei uns auch übernachten. Und wenn er dann morgens nach dem Frühstück an seinem Frühstückstisch die Messe feiert, dann sitzen halt da zufällig an anderen Frühstückstischen auch noch ein paar drumherum. Zack, bumm. Ja, muss man einfach mal überlegen, wie strukturiere ich das? Dann geht es schon.
Ja, mal kreativ bleiben.
Ja.
Das ist ja auch eben den Begriff Corpo-Bubble. Erwähnt oder Verbindungsbubble. Wie war denn für dich der Eintritt als junger Mann in die Corpo-Bubble? Hattest du Verwandte, Bekannte und Freunde, die vor dir schon aktiv waren? Also war dein Vater auch zum Beispiel aktiv oder Opa? Oder war das für dich ein Eintritt in eine komplett neue Welt?
Nee, mein Urgroßvater war aktiv. Mein Großvater dürfte ab Ende der 30er Jahre einen großen Reitausflug Richtung Osten unternehmen. Der hatte da in seinem Laufbahn Kooperation nicht vorgesehen. War ja auch aufgelöst. Mein Vater dann nach dem Krieg in der Tat nicht. Und ich bin der Erste wieder seit meinem Urgroßvater im Bekanntenkreis, ja. Wie gesagt, die Ansbacher, die Koronolja, die mich bekeilt haben, dann mein Jagdherr, bei dem ich die Jagdausbildung mitgemacht hat, der ist Erlanger Germane gewesen, der schon verstorben. Da war ich auch öfters auf dem Haus, fand ich auch nicht unsympathisch, war aber nicht so mein Ding. Da war schon eine gewisse Grundlage da und was mir unheimlich zugesagt hat, war, es war natürlich alles, gerade wenn du von der Bundeswehr auch kommst, und ich war jetzt bei der Marine, bei einer so einer schnellen Eingreiftruppe, da hast du natürlich einen unheimlichen Chorgeist, du hast Verlässlichkeit bei der Kameradschaft, du musst wissen, der andere funktioniert, du musst dich auch mal fallen lassen können, und das fand ich dann sehr sympathisch, so ähnliche Strukturen im Kooperationswesen zu finden. Das war eigentlich das, was mich auch begeistert hat. Ja. Und was mich auch heute noch begeistert, und interessanterweise über ganz viele Bünde hinweg erlebt man es, oder manchmal wird man auch enttäuscht, und jetzt von der Jagd, was fällt mir ein? Also zum Beispiel ein Schwarzburgbund. Manchmal lächelt man so ein bisschen über Schwarzburg-Verbindungen. Ich hatte mal einen Gast Jagdgast von der Schwarzburg-Verbindung, Schwarzburgbund, und dann hat er daneben geschossen, oder? Also wahrscheinlich daneben geschossen, vielleicht auch irgendwie verletzt, aber wir haben es nicht gefunden. Und wir züchten ja auch Jagdhunde, und letztendlich der Hund sagt ja genau, was los ist. Und ich kam dahin, dann hat er mir die Situation erklärt, da kam das Reh, da stand's, da habe ich geschossen und der Schuss war nicht gut. Ich habe gesehen, da ist es hingezogen. Und du gehst dahin und die Story stimmt genau, haargenau, und er gibt seinen Fehler zu. Und das finde ich cool. Also einfach zu sagen, da habe ich missgebaut. So ist es passiert, und du lässt den Hund die Spur ausarbeiten, und es stimmt jeder Meter von dem, was er dir geschildert hat. Und das finde ich halt im Kooperationswesen ganz wichtig. Im Prinzip ist es wie beim Fechten, einfach auch für einen Fehler einstehen.
Aber es ist ja auch, was auch immer im Berufsleben gesagt wird, wenn du einen Fehler machst, gib ihn zu und steh dahinter, als dass du rumdrückst und jemand anderen die Verantwortung in die Schuhe versuchst zu schieben, sondern dass du deinen Mann auch einstehst. Und ich glaube, diese Charakterbildung oder diese Charakterschule ist ja das auch gerade, was Verbindungen halt auch ausmacht, ne? Also durch die ganzen Regulative, die wir haben, wie die Konvente, die Satzungen oder wenn es eine GO noch gibt, dass das halt auch mit da drin ist, dass man dort dahinter steht, was das Regelwerk halt sagt.
Ja, überhaupt, also Konvente finde ich ganz, ganz wichtig. Ich war hier ein paar Wahlperioden Vorsitzender der Kreisjägervereinigung, und da musste dann auch diverse Hegeringsveranstaltungen leiten, und da gehst du halt easygoing rein, ne? Und bei irgendwelchen haarigen Abstimmungen kennst du dann halt auch mal den einen oder anderen Winkelzug, wie zu sagen, wir formulieren den Antrag negativ, weil wenn der dann abgelehnt wird, oder wenn es eben 50-50 die Stimmen sind, gilt als abgelehnt, und ein abgelehnter negativer Antrag ist eine positive Entscheidung. Ja. Und dann gucken alle immer so und denken, oh, was hat er jetzt gemacht? Ja. Das finde ich schon eine Schule fürs Leben. Und also ich war Senior unserer Verbindung, als wir da vor Ort waren. Ich war nicht im Vorort. Ich hatte keine Vorortscharge. Wir hatten das gemeinsam mit Gießen. Aber das war natürlich in Marburg eine echt heiße Phase. Wir hatten damals Düber noch als Bischof in Fulda. Da brannte Marburg. Da waren brennende Ölfässer vor der Uni. Also gegenüber der Stadthalle, man konnte den Bischof, hat die Polizei, gut, damals war Hessen rot-grün, und es wurde von uns der Polizei hinter vorgehaltener Hand gesagt, sie dürfen Düber gar nicht schützen, also da werden sie von Wiesbaden zurückgepfiffen. Der konnte nicht in der Kirche feiern, der musste dann in der Stadthalle feiern. Wir hatten zerstochene Reifen, Farbbeutel, Buttersäurebeutel, tägliche Angriffe, Reifen zerstochen von einer Damenverbindung, die von Gießen dann nach Marburg gefahren ist, eine österreichische Damenverbindung, der war mir nur angestochen, der ist dann in der Baustelle auf der Autobahn ist er dann geplatzt, und zum Glück in der Baustelle, da sind nur 80 gefahren, hat sie in die Leitplanke gedrückt mit dem platzenden Reifen. Also das sind schon Situationen, wenn du das mitmachst und da auch die Polizeiabsprachen dann mitbekommst, wie die so ticken, die Polizeiverantwortlichen, das wirklich durch nichts zu ersetzen. Das war eine super Zeit. Oder du gehst dann an den Vatikan, 10. Stiftungsfest Kapitolina, bist dann mit den Botschaftern unterwegs. Und das ist schon cool. Und das hat mir im Berufsleben unheimlich viel geholfen. Also da bin ich der Verbindung unendlich dankbar.
Und was sind denn so Punkte, wo du dann persönlich auch noch dran gewachsen bist, neben diesen Erfahrungen?
Ja, als persönliche Wachstum. Ich weiß nicht, ob man das persönliche Wachstum selber immer so wahrnimmt. Natürlich vor allem durch Fehler. Erfolge feiert man, aus Fehlern lernt man.
Kennedy hat ja mal gesagt, der Sieg hat viele Väter, die Niederlage ist ein Waisenkind.
Ja. Ja, es ist, es gibt viele schöne Zitate. Ich liebe immer, there's no substitute for victory. Aber letztendlich muss man halt gucken, vielleicht muss man 2, 3 Schleifen drehen, um zum Erfolg zu kommen. Und das gehört genauso in der Verbindung dazu. Wenn man eine Charge nochmal machen muss, ist es auch kein Beinbruch, wo man dran wächst oder dass man dann reflektiert, wenn einen jemand mal beiseite nimmt und sagt, hör mal, schalt mal einen Gang zurück, das ist so nicht zielführend. Das sind Dinge, wo man selber dran wächst, wenn man es zulässt, also wenn man es annimmt. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig. Da sehe ich aber auch Verbindungen manchmal, und da sind wir jetzt wieder bei der Bubble und vor allem bei uns in Marburg. Wenn du halt so ein selbsternanntes Alpha-Tierchen bist, eben als alte Verbindung, ist manchmal die Möglichkeit der Selbstwahrnehmung auch etwas eingeschränkt, was ich für jetzt als alter Herr etwas kritisch finde.
Die Weisheit des Alters setzt ja dann auch ein.
Hin und wieder, ja. Manchmal setzt sie auch aus.
Ja. Ja, aber das ist ein Prozess, den ich bin ja erst Mitte 30, aber es ist schon so, was ich halt auch beobachte. Also ich gehe in Situationen als alter Herr heute anders rein, auch sagen wir mal durch die Erfahrungen mit Kindern, durch das Berufsleben, was man da alles mitnimmt. Man beurteilt die Situation anders und da denke ich, ist es wichtig, dass man dieses Wissen oder diese Perspektive vor allem auch an die Aktiven weitergibt, die diese Erkenntnis noch nicht für sich hatten und dementsprechend halt so agieren, dass sie meinen, das sei richtig. Aber wenn man eine gewisse Lebenserfahrung halt mitbringt, sagt, mach es lieber so, dass das halt auch nachhaltiger ist.
Ja, wobei ich eine Sache ganz wichtig finde, also da zitiere ich gerne meinen lieben Farmbruder und Chorbruder im Jagdchor Noldia im Ferialen, Friedhelm Dömges. Es heißt Studentenverbindung und nicht Altherrenverbindung. Also die Jungs müssen erstmal tun und lassen, was sie wollen. Und solange sie dabei nicht straffällig werden, muss man es einfach laufen lassen. Also das, ich sag zu unseren Kindern auch oft, es heißt Erfahrung, nicht Erzählung. Also ich kann euch oft erzählen, dass die Herdplatte heiß ist. Das müsst ihr selber erfahren, wenn ihr drauf fasst. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man die Jungen auch jung sein lässt. Und wenn wir dann wie die Alten in der Muppet-Show von der Seite ätzen, dann kann es auch witzig sein, aber auch nur, wenn man dann bei Zeiten wieder geht und die Jungen wieder machen lässt.
Absolut. Die müssen die Verantwortung auch selbst erlernen. Also das war auch eben nicht so gemeint von meiner Seite.
Um Gottes Willen. Also keine Kritik, aber das ist so. Jeder hat ja auf dem Konvent dann irgendwelche alten Herren, die meinen, sie müssten jetzt irgendwie jeden an der Hand nehmen. Und da denke ich mir, nee, lass es mal, ja. Dafür ist Verbindung ja letztendlich da, dass es auch mal in die Hose geht, ja. Und vielleicht auch zweimal, ja. Und dann muss man halt gucken. Und dann eben nur, wenn es kurz vor die Wand knallen ist, dann sollte man vielleicht mal steuernd eingreifen.
Mhm. Ja, absolut. Die Sache ist auch, wenn du halt zu häufig halt auch intervenierst oder dich beteiligt als alter Herr, dann ist es halt auch so, die Aktiven werden dann auch ein bisschen faul, weil die wissen, der alte Herr macht das dann schon. Und das ist auch eine Sache, die ich in den letzten 1, 2 Jahren, glaube ich, auch gelernt habe, dass ich dann auch sage, so, dann macht erstmal bitte selber. Guckt, dass ihr das selber hinkriegt, dass ihr selbstständig seid. Und dann kann man ja nochmal drüber reden, wenn es nicht funktioniert hat, ob man dann hilft. Aber ich habe dann immer großes Vertrauen in die und sie schaffen es dann auch jedes Mal. Trauerst du deiner aktiven Zeit hinterher?
Je älter man wird, klar, umso mehr. Ja, aber der Körper kann ja auch nicht mehr so. Also klar ziehe ich noch ein paar Schnelle mit abends, ja, und man stellt sich noch einmal mit an den Stafettentisch, aber auch nur einmal. Es ist auch dann schön, werden die noch weiter zaubern auf dem Haus einfach oder irgendwo auf der Jagdhütte zu sagen, ich fahre dann mal ins Hotel. Also es hat alles sein Für und Wider. Ja. Muss nicht sein. Nee, wirklich hinterher trauern nicht. Also ich könnte nicht behaupten, dass ich irgendwas versäumt hätte. Mhm. Und ich bin ja die Generation, weiß nicht, ob Sie die Jüngeren kennen, Members of Marburg, diese...
ich liebe die. Ich würde die gerne auch mal interviewen, aber keiner weiß, wer das ist.
Ja, das machen wir hinterher mal. Vielleicht habe ich einen Tipp. König der Korpus. Also dieses Lied König der Korpus, da kann ich so ziemlich hinter 2/3 dieser Zeilen kann ich einen Haken setzen. Habe gesagt, jawohl, haben wir schon gemacht. Ja, oder ich war dabei, ich habe es erlebt. Das ist schon cool. Also ich meine, jeder kennt diese wilden Geschichten, wo man irgendjemanden im Bett auf die Straßenbahnschienen getragen hat. Oder wir hatten einen Bundesbruder, der hat ein gebrochenes Bein. Da haben wir dann eine Hochkneipe auf dem Dach unseres Hauses geschlagen. Wir haben ein Flachdach. Es war Sommer, es wurde immer heißer und wir waren alle so voll, dass wir nicht mehr runterbekommen haben, weil keiner hat sich getraut, ihn mit dem gebrochenen Bein mit dem Gips da runterzutragen. Dann mussten wir dann unseren Faxen anrufen. Sagen, Mensch, kannst du nicht aufs Haus kommen? Wir kriegen den vom Dach nicht mehr runter. Wie ein Hangover war der da oben schon völlig dehydriert. Was selbst mit Wasserflaschen, wenn du dir so viel Bier reinstellst, das ist dehydriert, ja. Und so aufgeplatzte Lippen hat er schon gehabt, sah echt übel aus. Und dann guckst du Hangover und sagst du deinen Kindern, ja, kenn ich.
Wobei ich muss ja sagen, so, das ist ja auch mal mit den Bünden, das macht die Leute aus, die dort aktiv sind. Da kannst du im tollsten und ältesten Bund aktiv sein. Wenn die Truppe halt kacke ist, dann macht das alles keinen Spaß. Und was ich halt beobachtet habe, wenn wir es hier mal so ein bisschen auf Members of Marburg runterbrechen, ist, du kannst in der einen Generation König der Korpus sein, ne? Und in der anderen Generation ist es eher, ich will doch nur ein Korpo sein. Vom Inhalt her. Weil sich eine Aktivitas ja auch wandeln kann, ne? In einem Bund. Von.
Absolut, ja. Wobei, ich glaube, es kommt jetzt auf den Universitätsstandort an. Mich hat in Marburg ein echter Schlag getroffen. Ich kam aus Bamberg, Feldkirchenstraße, also Standard Dresscode, irgendwie Janker, Hemd, eventuell ein paar haben auch ein Tuch getragen, ja, ein Ascot und dann hattest du entweder Jeans oder Chinos oder Tuchhosen. Ja, so bin ich also nach Marburg gekommen und dann klingel ich da, macht einer auf, sagt, ja, alles klar, ich bring dich rüber zur Philfak, also Philologische Fakultät. Und da geht man durch unter der Bundesstraße durch, die Marburg teilt und auf der anderen Seite sind dann die Türme von dieser Fakultät. Und an dieser Unterführung sagt er zu mir, du, ich bin Jurist, hier gehe ich nicht weiter ab, hier musst du alleine gehen. Ich denke, was will der von mir? Und ich gehe da durch die Unterführung durch und denke mir, wow, schon ziemlich viele Che Guevara-Plakate. Und macht dann die Tür von der Uni auf, also so Glastüren, so große, war gesprayt, der RAF-Stern, hängt Kohl, stürzt den Staat, Kapitalisten auf den Scheiterhaufen. Also richtig krasse Mordaufrufe und alles gesprayt und nicht frisch. Und da dachte ich mir, Halleluja, was ist denn hier los? Und also ich mit diesem Dresscode, Chinos, Janker, Hemd, Ascot, schön in den Aufzug gestiegen, hoch zu meinem Welcome Data Onboarding Politikstudium, mach die Tür auf und guck so ungefähr 20 schwarzen Kapuzenhoodies vom schwarzen Block ins Gesicht. Oh. Mach die Tür wieder zu. Hab mir gedacht, oh Kacke. Hab mir gedacht, jetzt musst du irgendwas tun. Also so mehr Placebo-mäßig habe ich das Ascot rausgenommen, habe das Seidentuch dann in der Tasche verstaut, habe einmal das Kreuz durchgedrückt, tief durchgeatmet, habe die Tür wieder aufgemacht. Grüß Gott, ich bin zur Einführungsveranstaltung hier. Bin ich hier richtig? So, und dann wusste ich, das wird nicht witzig hier. Und ja, dann war ich auch direkt beim antikorporierten Stadtrundgang dabei. Das wollte ich mir mal angucken. Und so in der Hälfte hat dann jemand, ja, du bist doch selber Burschi. Und dann bin ich aus einer Veranstaltung mal rausgeflogen. Das war dann schon im Hauptstudium. Ich kann mich an den Prof gar nicht mehr erinnern. War eine Frau, die hatte immer irgendwie löcherige Strümpfe in offenen Sandalen. Und da sitze ich in so einem Politikseminar und da sagt einer, ja, nee, mit Burschis will ich hier nicht sitzen. Und deutet auf mich und sage ich, naja, also ich bin kein Burschenschafter, ich bin katholischer Student. Ja, weil es ist alles das Gleiche und alles Faschos. Und ja, und das sagte die eiskalt. Also sie haben zwei Möglichkeiten, sie können jetzt hier bleiben und sich rausprüfen lassen oder jetzt gehen. Und dann habe ich gedacht, das ist alles nicht wahr, ne? Da bin ich halt gegangen. Ja, was willst du machen? Hast ja keine Zeugen. Wir sprechen ja immer von der Zeit vor Handy. Nichts mit Aufnahme oder ähnliches. Und was willst du auch machen? Willst du deinen eigenen Prof illegal aufnehmen? Geht auch nicht. Das war Marburg und das ist ein hartes Pflaster und da stehen dann fast alle zusammen. Also wir haben jetzt auch zwei, drei Bünde, mit denen kommen wir nicht so klar. Aber egal, ob Chor, Burschenschaft, Landsmannschaft, Wingolf, du bist auch überall reingekommen. Also wenn ich das von Österreich höre oder von anderen deutschen Hochschulstandorten, ja, die und die klingeln, die lassen wir nicht rein. Gibt's in Marburg nicht. Weil du weißt ganz genau, wenn du abends nach Hause läufst und von hinten ruft jemand scheiß Bursche und die sind zu fünft und bist allein und hast Couleur, dann freust du dich über jeden Farbenträger oder auch schwarzen Bund neben dir, der sagt, nee, ich zück jetzt mal das Handy und ruf die Polizei und wir sind zumindest schon mal zu zweit. Und dieser extreme harte Druck von links, der wirklich in körperlicher Gewalt ausgeartet ist, hat mich in der Hochschulstadt groß werden lassen, wo es ganz klar natürlich Abgrenzungen gibt, aber letztendlich immer ist korporiert. Und das hat mich immer sehr bewegt. Also das fand ich gut und so habe ich das auch immer gelebt, auch wenn wir hier irgendwelche Korpo-Veranstaltungen machen. Da bin ich auch zum Beispiel mit dem Kollegen Rech auch viel in Kontakt und da ist es ja genauso. Da sind wir sehr offen. Oder Timo von Kreitz von der Rudelsburg. Also wir sind irgendwie so das Trio Infernale, Beatboxe. Dann haben wir unseren Burschenschafter aus Bonn und Timo als Curry. Und wir haben alle offene Häuser und da ist jeder willkommen und das finde ich wichtig.
Das ist schön. Aber ich meine, das ist ja auch ein wichtiges Thema auch anzusprechen, die Gewalt gegen Korporierte und halt das Eigentum von Korporationen, sei es im Sinne von Farbbeutelanschlägen auf Häuser, Scheiben einschlagen oder auch versuchte Brandanschläge der Vergangenheit. Das ist so ein Thema, was es nie so in die breite Öffentlichkeit findet, weil da immer gerne drüber hinweggeschaut wird. Und das ist auch etwas, glaube ich, wo man halt die Öffentlichkeit sensibilisieren soll oder muss, dass wir Korporierte sehr häufig, wie du es ja auch aus eigener Perspektive geschildert hast, ja Opfer von Diskriminierung werden.
Ja, klar.
Und dass wir natürlich uns als Opfer sehen, keine Frage, aber es passiert halt trotzdem.
Naja, ich meine, wir haben auch eine gewisse Tendenz in der Gesellschaft in den letzten 10, 15 Jahren, eine politische Verschiebung Richtung links. Ohne jetzt irgendwie eine Wertung abzugeben, aber die erstarkende AfD füllt ja letztendlich nur eine Lücke, die von einer ehemals von Strauß und Drecker geführten wertkonservativen Union hinterlassen wurde. Die stoßen ja nicht in neue Galaxien vor, sondern besetzen freie Räume. Und dementsprechend mit einem weitestgehend doch eher etwas liberal bis linksliberal sich entwickelnden Gesellschaftsprofil rücken wir natürlich schon in Fokus. Und wir haben ja nicht umsonst auch zum Beispiel im LaSalle-Kreis der SPD jetzt Unvereinbarkeit mit einigen Bünden und dann mit der DB im Allgemeinen, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Und auch der LaSalle-Kreis in der SPD ist ja nicht gerade im Wachstum begriffen. Das sind dann so Dinge, die mich schon sorgenvoll stimmen, weil wir uns dann fragen, wenn du ehemals in der Mitte der Gesellschaft standst und findest dich dann doch eher so ein bisschen rechts der Mitte, hast dich selber aber zwar persönlich weiterentwickelt und bist ein offener Mensch, also wir sind ein offener Betrieb, wir haben hier Aleviten, wir haben Jesiden, Iraner, Iraker, Ukrainer, Chilenen, Spanier, also bei uns arbeiten alle Nationen, alle Religionen, das ist alles kein Thema und man kann es einfach leben. Und dann kommt, und ist mir auch schon passiert, und sagt, ja, du bist ja Burschenschafter und rechts. Dann sagst du, also erstens sind nicht alle Burschenschafter rechts, zweitens bin ich kein Burschenschafter. Und dann müsstest du eigentlich so weit ausholen, und das will das Gegenüber, dein Rezipient, das will der gar nicht wissen. Weil der hat eine fertige Meinung.
Ignoranz und, halt.
Ah ja, und das Ignoranz und vor allem schon verblendet durch mediale Berieselung. Egal, ob wir jetzt Professor Börne im Tatort nehmen oder andere Geschichten im Rundfunk, da kommen selten die Korporierten gut weg.
Ja, die Recherche ist miserabel und es wird halt auch mal versucht, uns die Deutungshoheit wegzunehmen, indem Leute über uns urteilen, die nie eine Strippe um die Brust gebunden hatten. Und das ist ja auch die Idee von dem Podcast hier, ne? Dass wir halt selber über uns sprechen und selber zu Wort kommen. Und die Reichweite von dem Podcast ist ja auch schon relativ groß. Wir haben es ja in die Apple Podcast Charts mittlerweile geschafft, in Gesellschaft und Kultur. Das ist die größte Rubrik, da waren wir in den Top 200 drin. Und ja, das ist halt auch versucht, ein Sprachrohr halt aufzubauen, dass ne, wir selber über uns reden können, dass wir halt selber dieses Bild auch prägen können und die Deutungshoheit haben.
Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Ich meine, jetzt als Jäger fällt uns das natürlich relativ leicht. Wir sind ja zum Beispiel auf der Jagd und Hund, auf der Messe sind wir im Stand vertreten, da kennt man uns. Als Katholiken in den typischen Universitätsstandorten weiß man es auch, weil bei der Frohen Leichnamsprozession gehen normalerweise zumindest die alten CV-Verbindungen immer direkt hinter den Priester, also vor Kolping, Studentenhochschule etc., was da noch so alles kommt. Da hat man eine gewisse Präsenz. Aber da sind wir wieder an dem Punkt, da sind wir in der Bubble drin, ja. Jagd oder Prozession, die draußen stattfindet, ist eben nicht das, was in der Allgemeinheit bei Cindy aus Whatever über den Privatfunk-Äther läuft, ja. Mhm. Und ja, da finde ich schon wichtig, auch Farben zu tragen. Also wir haben bei uns auch hier im Hotel so ein nicht Corporaum, aber es ist halt eine Stube, wo wir relativ viele Farben auch hängen haben. Das heißt, dass mal jemand mir einen Stich geschenkt hat oder ein Bild mit den Farben drin. Und das ist schon interessant. Manche sprechen einen drauf an. Ja, sagen dann, das ist ein Burschenschaftertreff hier. Und wenn ihr auch ein bisschen Zeit haben und vielleicht noch ein Glas Wein in der Hand, dann kann man mit denen auch mal sprechen. Das finde ich schon unheimlich wichtig. Und gut, bei den Jägern ist es eh easy going, weil die Jäger eher meist aus dem doch eher wertkonservativen Spektrum stammen, da hat man es deutlich einfacher.
Ja, das ist ja auch in der zweiten Folge mit Finn ja auch Thema gewesen. Der ist ja aus Düsseldorf, Jagdverbindungsstudent. Mhm. Und ich finde, ihr Jäger, das ist so relativ cool, weil euer Personenkreis, aus dem ihr euch den Nachwuchs ja zieht, der ist ja gegeben und da ist auch eine relativ homogene Wertekultur ja schon vorhanden oder Prägung. Und ich kenne wenig Jagdverbindungen, die Probleme haben, Nachwuchs zu finden. Also auch selbst in Düsseldorf hier bei uns, wo wir zwar 50.000 Studenten haben, was eigentlich Platz für 80 Verbindungen mindestens hätte, haben die Jäger immer Nachwuchs. Jedes Mal, wenn man die besucht, sind da wieder neue Leute mit dabei, weil die es schaffen, über dieses verbindende Element Jagd neue Bundesbrüder herzuziehen.
Ja, klar. Also jetzt bei uns im WJSC, wir sind ja der größte Jagdstudentenverband. Gibt jetzt die Abspaltung von uns, als wir von Spangenberg dann nach der Wende nach Wernigerode gegangen sind, haben sich ja einige abgespalten, wie die Münchner und dann die Silvanen leider auch und wir sind aber auch, wir sind nicht homogen, aber wir haben ein verbindendes Element und das ist die Jagd. Und wenn ich jetzt bei uns in WODSC anschaue, dann ist es ja auch, obwohl wir sehr klein sind und insgesamt glaube ich nur irgendwie 800 oder 900 aktive und alte Herren, nehmen wir beispielsweise Taran bei Dresden, alles Förster oder fast alle Förster und natürlich sehr waldorientiert. Da wird also das Schalenwild sehr heftig bejagt. Nehmen wir beispielsweise jetzt Löns, Münster, also wirklich so gesettelt, wie Münster so ist, viel Tweed, viel Loden, viel silberne Wappen so ein bisschen britisches Understatement und da wird halt Hege betrieben und da will man dann aus dem Vollen schöpfen und das hat so ein bisschen was von der britischen Jagd. Und dagegen hat man dann halt noch, ja, was nehmen wir alles an? Ja, gut, wir Würzburger sind halt die Hooligans, ja. Die lange Jahre auch das Schießen dominiert haben, prinzipiell nur in Lederhosen in Wernigerode auftreten. Dadurch, dass wir halt in NRW wenig Kontakte haben, weil es so weit ist, auch ein bisschen uns selbst genug sind. Aber trotzdem, wir haben dieses vereinte Element der Jagd. Und das haben andere Bünde auch, wenn man jetzt AMV anguckt. Also jetzt in Marburg zum Beispiel, das ist gigantisch, was sie leisten. Ja, diese Motto-Verbindungen, die ziehen, weil du einen Inhalt hast. Und wenn ich Marburg jetzt nochmal ranziehe, die haben ihre Theatergruppe, die haben ihre Big Band-Gruppe, die haben den Chor und die sind richtig gut. Würzburg, Theater Czambinski, ist zwar jetzt nicht mehr betrieben von der AMV selber als Schauspieler, aber das ist das zweitgrößte Theater der Besucherzahlen nach in Unterfranken. Eine AMV. Und das natürlich schon, das ist schon cool. Und da denke ich, müssen wir auch, gerade wir CVer, uns überlegen, wie kriegen wir Nachwuchs. Und ich war da mit dem Redakteur von dem Magazin Die Corps auch im Gespräch. Also Die Corps sind im Moment mit dem Wachstum nicht so stark, genauso wie der CV nicht. Da müssen wir uns immer wieder neu erfinden und uns fragen, wo gewinnen wir junge Menschen, die da mitmachen wollen, die begeistert sind, die uns sagen, ich generiere für mich einen Mehrwert in meiner Freizeit und in meiner persönlichen Entwicklung. Und das müssen wir transportieren können.
Ja. Ja, das war auch eine Diskussion bei uns im Bund, ne, wo die sogenannte Unique Selling Proposition halt auch liegt. Wo unterscheiden wir uns von den anderen Bünden? Was bieten wir dort an? Und das ist auch keine einfache Geschichte. Also wir sind so vom Konzept her ein Freundschaftsbund, also dass die enge Freundschaft unter den Bundesbrüdern halt eine große Sache unseres Selbstverständnisses ausmacht. Aber da sehe ich halt auch mal den Vorteil bei den CVern. Ich meine, ihr habt ja auch einen Glauben, ihr habt diesen katholischen Lifestyle, der ja auch da gelebt wird. Ne? Also wenn ich das beobachte, hier in Düsseldorf, da wird ein junger Mann dann Fuchs, der sonntags nie in die Kirche geht. Und plötzlich sieht man den ein Semester weiter, dann hat er Chinos, Segelschuhe an, Button-Down-Hemd und läuft zu jeder Veranstaltung der katholischen Hochschulgruppe und ist da sehr präsent und engagiert sich und wird durchs Leben geprägt. In der Jagd ist es, oder beziehungsweise in der Jagdverbindung ist es die Jagd. Ja, es ist schwierig. Ne? Wir müssen uns alle immer wieder neu erfinden. Da gibt's keinen finalen Status.
Ja, ich glaube, bei den CV-Verbindungen ist es noch ein weiterer Punkt. Da sehe ich uns am Essen in einer Linie mit den unabhängigen Chors. Wir haben einen Punkt, wo wir vom Staat absolut unabhängig sind, und das ist die zweite Autorität der Glaube. Und du bist ja auch Politikwissenschaftler, Jan Philipp, wenn du die Zahlen anschaust, wie waren die Wahlen in den 30er Jahren, dann waren am wenigsten zu begeistern für die neuen nationalen Ideen die Katholiken. Oder weitestgehend, weil wir ganz einfach sagen, wir haben noch ein weiteres Korrektiv, was uns bestimmt. Und das ist nicht nur der Staat, der uns führt, sondern eben ein geistlicher Führer in Rom, der dann über seine Bischöfe dann, nehmen wir den Löwen von Münster, schon mal sagt, mal nachdenken, ne? Ist das alles richtig so? Und diese Freiheit, diese Kritik, ich spüre es ja jetzt in Ansbach, wir sind ja im Herzen des pietistischen Protestantismus und der Keimzelle des Protestantismus in Bayern. Da siehst du schon manchmal Unterschiede. Also im Katholischen, die Kultur des Vergebens ist deutlich größer. Deswegen kann man auch mehr auf die Kacke hauen, weil man kann ja die Reset-Taste drücken, ne?
Also ich bin ja Protestant und das war für mich auch eine spannende Erfahrung. Es war eine spannende Erfahrung für mich beim CV, weil ich hatte sehr viel Kontakt hier in Düsseldorf mit denen, diese katholische Kultur kennenzulernen mit dieser Vergebung und sagen wir mal diesen grauen Lücken, die gerne im Glauben angewendet werden. Also dass man dann sagt, ja, Alkohol ist jetzt erstmal nicht in der Fastenzeit. Aber nächste Woche haben wir Bockbierabend, weil das ist nämlich technisch gesehen Brot. Und das geht dann wieder.
Ja, ja, absolut. Ja. Im Zweifel muss man auch immer dran denken, dass Hobelspäne kein Holz sind, wenn man Hackfleisch vor sich liegen hat. Ne? Das ist eben der Punkt. Was auch für mich immer ganz auffällend ist, es gibt kein wirklich lustiges protestantisches Fest. Es gibt aber heute auch keine echte erfolgreiche katholische Handelsstadt mehr. Also Köln ist ja auch eher arm und sexy gegenüber früher. Es ist schon so, Industrie, egal ob wir jetzt eine Familie Bosch nehmen oder Peugeot oder Benz, das sind Protestanten. Und der Protestantismus hat uns auch überhaupt diese wirtschaftliche Standards erlaubt, die wir heute haben. Und gucken wir selbst in der K&K-Monarchie, was war die größte Region mit Maschinenbau? Tschechien. Und egal, ob wir jetzt CZ-Waffen anschauen oder Skoda-Automobile, in Tschechien hervorragende Maschinenbauer, hervorragende Entwicklung, auch Elektronik. Na, klar sind die Tschechen auf dem Papier katholisch, aber eigentlich waren die immer schon so im Herzen ein bisschen Protestanten.
Und das ja, die Hussiten kommen ja auch daher.
Ja, genau, die Hussiten, genau, das ist der Punkt. Das ist schon wichtig. Also, oder gucke im Bible Belt, in Niederlande, Holländer, super erfolgreiche Händler. Also, da steht sich ja Katholik auch manchmal selber im Weg, weil wenn du dein ganzes Geld eben versoffen hast und verzecht am nächsten Morgen aufstehst, dann bringst du einfach nicht die Performance rüber wie der Protestant. That's life, ne?
Ich meine, das ist ja, was Max Weber ja als protestantische Arbeitsethiker beschrieben hat, und er war ja auch Burschenschafter und Protestant. Das würde ich schon unterschreiben. Es ist ja auch so, wir Protestanten betrachten ja auch unser alltägliches Handeln als Gottesdienst. Also findet ja auch dort statt, in unserem Handeln im Alltag. Und dadurch, dass wir ja gerade nicht die Vermittler in Form von Priestern zwischen Gott und uns haben, dass wir direkt zu Gott beten, das hat halt auch Vorteile.
Echt? Das ist ja erschreckend. Okay, da muss ich echt mal drüber nachdenken. Also das mit der Werkgerechtigkeit habe ich schon gekannt. Ja, jetzt so die Wahl, so ein bisschen verstrahlt mit dem Rosenkranz nach einem heftigen Abend oder dann direkt wieder arbeiten mit dem schweren Kopf. Nee, ich glaube, ich nehme dann doch lieber einen Rosenkranz.
Also ich glaube, da kommt auch bei mir die protestantische Arbeitsethik durch. Ich hatte gestern Abend ja Kneipe und es ging auch bis 1 Uhr mit vollem Programm, mit Bandaufnahme von einem jungen Fuchs ein bisschen zum Totengedenken eines verstorbenen Bundesbruders und ich sitze trotzdem hier. Ja, aber ich gehe gleich in die Küche mit meinen Kindern um 11.
Ja, also ich glaube, das ist auch, um da nochmal auf die jungen Bundesbrüder zu kommen und Kooperierten, ich glaube, das ist so ein Punkt, den wir vorleben können, der noch ganz wichtig ist. Und was ich vorhin bei der Generation Z noch vergessen habe, ich habe selber in der Industrie erlebt, dass die Industrie natürlich erstmal nur ihr Unternehmen im Sinn hat. Und wenn man jetzt aus einem behüteten Haushalt kommt und glaubt, ein Unternehmen würde über Engagement und gerade jetzt, wenn Korporierte da hingehen, zeigen sie ja doch großes Engagement, aber wir sind es gewöhnt, hoffen, dass man da irgendwelche Benefits bekommt. Ich habe so viele Entscheidungen gesehen, wo Menschen einfach vor den Kopf gestoßen wurde, weil es gerade für das Unternehmen besser war. Absolut unsoziale Entscheidungen, weil du hast mit deinem Gehalt alles abgegolten. Und wenn du sowas 2-3 Mal im Bekanntenkreis vorgelebt bekommen hast, dann geht diese neue Generation hin und sagt, nö, also hier steht was im Vertrag, das erfülle ich. Das mache ich auch gern, aber Überstunden, ja, können wir heute mal machen, aber es darf nicht die Regel sein. Und das finde ich auch absolut richtig. Denn wir haben nur ein Leben und das müssen wir genießen und gut, ich komme jetzt auch ins Alter, wo der eine oder andere mal ein bisschen zu früh verstirbt. Und dann bist du dankbar, dass du es nicht selber bist und dann sagst du dir, also wenn ich auch unseren Kindern heute irgendwas beibringe, ist, nehmt die Fete mit, ja, geht morgen arbeiten, ja, bin ich völlig bei dir, also ich bin auch so ein Typ, der steht dann morgens auf, klar, wir haben 3 Kinder, meine Frau würde mir sonst was erzählen, wenn ich da irgendwie im eigenen Saft noch liegen würde wie ein Aktiver, aber es ist ganz wichtig, diese Work-Life-Balance ist so abgegriffen, aber ja, da ist schon was dran, also es muss harmonieren, ja.
Absolut. Ich bin auch ein großer Fan des Homeoffice. Also nicht, weil ich dann nicht arbeite, sondern ich arbeite da, finde ich, mehr als im Büro. Und du hast aber den Vorteil, du bist bei deiner Familie. Du siehst die Kinder aufwachsen. Ich habe einen 4 Jahre alten Sohn und eine 1-jährige Tochter. Und das gibt mir so viel, zumindest in der Nähe zu sein, auch wenn ich da meine Arbeit machen muss, auch hochkonzentriert und mit gutem Ergebnis, finde ich das schöner, als irgendwie ins Büro zu fahren und eine Stunde hin, eine Stunde zurück, wenn es gut läuft. Ja. Das ist wichtig. Also auch das ist ein Punkt, den ich dir auch unterschreibe. Wir leben nur ein einziges Mal und ich will nicht auf dem Totenbett später liegen und mir denken, was ich alles verpasst habe, sondern schon von früh an das Leben so gestalten, dass man zufrieden mit sich selber ist, Glück findet und Dinge halt ausprobiert und wächst. Auch dadurch Herausforderungen zu gehen und nicht den einfachen Weg. Was mich als Kind immer beeindruckt hat, war die Sage von Herkules bzw. Herakles. Da gibt es ja diesen Punkt, wo der an dieser Wegschneide steht, wo ihm gesagt wird, wenn du diesen Weg gehst, dann gehst du den Weg der Jugend, dann wirst du eine kleine Dynastie aufbauen, du wirst die nächsten 3, 4, 5 Generationen vielleicht verehrt. Oder du gehst den anderen Weg, den Weg der Tugend, der voller Mühsal, Schmerz und Entbehrung ist. Aber du wirst unsterblich am Ende sein. Und das fand ich immer spannend, dass jeder so diese Wahl in seinem Leben hat, welchen Weg gehe ich? Gehe ich den ruhigen, angenehmen Weg oder gehe ich einen etwas beschwerlicheren Weg? Und ich glaube, wenn man den beschwerlicheren Weg geht, ist man am Ende auch zufriedener über das Geleistete, was man dort getan hat, auf vielen Ebenen. Also Herausforderung muss ja jetzt nicht ein 16-Stunden-Job sein am Tag, sondern es kann ja auch früh die Familie starten. Es kann sein, dass man schwierigere Kurse in der Uni wählt, wo man anders leichter an den Schein kommen würde, zum Beispiel.
Ja, oder bis 16 Fach hochzählen. Einfach bis 16 hochzählen, ja, am Tisch. Ja? Einfach nicht mal sagen doppelt, sondern einfach durchzählen. Genau. das ist ein wichtiger Punkt. Und halt ganz einfach die, glaube ich, was ich jetzt erkenne, die Freundschaften pflegen, also die wirklich engen Freundschaften, das kostet ja auch Zeit und Geld. Und immer offen zu bleiben. Und ich glaube, unsere Kinder profitieren auch wahnsinnig dadurch, dass wir das offene Haus haben, unheimlich viele Corpus vorbeikommen, wo man diese gemeinsamen Werte hat. Ja, Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, eine gewisse Grundeinstellung. Und da gibt's immer wieder mal nette Gespräche. Und also unsere Jüngste ist jetzt 12, die löchert mich dann immer, Papa, wann kommt der nächste Corpo? Dann sage ich, ja, dann und dann. Was ist es für einer? Dann sage ich, ja, ist ein Curry. Ah ja, oder ist eine Buchse oder so. Und ja, dann sind die schon völlig heiß drauf, weil die auch wirklich als Gast komplett anders gestrickt sind. Ja, das ist schon eine witzige Sache.
Absolut. Ja gut, ich würde mal sagen, da habe ich dir an dieser Stelle jetzt auch einen sehr langen Laberlümmel angehangen.
Ja.
Und lieber Christian, danke für deine Zeit. Schön, dass du den Weg in die Sendung als Gast gefunden hast.
Ja, Philipp, herzlichen Dank. Hat wahnsinnig viel Freude gemacht. Ich hoffe, wir treffen uns mal außerhalb des Lümmel-Daseins. Da freue ich mich schon
gerne
drauf. Ja, jo, und sag herzlichen Dank fürs Dasein.
Ich sage auch danke und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Jo.